Wir sind zurück in dieser Predigtserie «Kraftvolle Inspiration» aus dem Epheserbrief. Der Ueli hat Ende August gestartet mit dem Thema. Er hat das Thema gehabt, «Kennst du deine Urberufung?» Falls du die Predigt verpasst hast, es lohnt sich sicher, da noch eins nachzuhören und reinzuschauen. Ueli hat in der Predigt auch einige Sachen gesagt zum Epheserbrief, zu Paulus. Es lohnt sich auch darum schon, das nochmal nachzuhören, damit du ein bisschen die Geschichte kennst rund um Ephesus. Und der Paulus fasst zusammen im ersten Kapitel, was unsere Urberufung ist. Nämlich, wir sind da vom Lob zu seiner Herrlichkeit. Wir sind da, um die Herrlichkeit Gottes zu loben. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und heute Morgen geht es um unsere Identität. Bist du dir deiner wahren Identität bewusst? Bevor ich einsteige ins Thema, möchte ich mit euch eine Aussage von einem Professor namens Otto Schmitz anschauen. Der Paulus hat den Brief an den Epheser aus dem Gefängnis geschrieben. Wie andere Briefe auch übrigens, hat er aus dem Gefängnis aus den Briefen geschrieben. Und der Otto Schmitz meinte dazu: Ein Gefangener beschäftigt sich viel mit seiner Lage. Das versteht sich doch von selbst. Aber die Art, wie er sich mit ihr abfindet, kennzeichnet sein innerstes Wesen. Es kommt dabei nur heraus, was schon während der Freiheit in ihm war. Im Mittelpunkt seines Dienstes steht der Gefangene Paulus nicht selbst, sondern ein anderer, nämlich einer, neben dem es keinen zweiten gibt. Christus. In ihm ist er mit seiner ganzen Existenz hineinversenkt. Mit anderen Worten, der Paulus ist trotz seiner Umstände, die ja widerlich gewesen sind, hat sich sein Leben nicht einfach um ihn gedreht. Er hat nicht Briefe geschrieben, so nach dem Motto, habt doch Verbarmen mit mir, habt doch Mitleid mit mir, kämpft doch für mich, dass ich wieder frei komme. Nein. Er hat für die Gemeinde bettet, er ist für sie eingestanden, er hat sie ermutigt, er hat ihnen die frohe Botschaft weitergegeben. Sein grosses Anliegen im Gebet im ersten Kapitel ist, dass die Menschen, dass die Empfänger von dem Brief Größe und die Herrlichkeit von Gott können erkennen. Und das soll auch unser Anliegen sein, das ist mein Anliegen heute Morgen, dass wir begeistert sind, neu begeistert sind von dem, was wir haben in Jesus. Für das, was er uns geschenkt hat. Das ist eine wunderbare Botschaft, eine geniale Botschaft. Heute Morgen geht es genau das. Um die geniale Botschaft, die unsere Vorstellung weit übertrifft. Weit übertrifft. Unsere Erwartungen weit übertrifft. Aber bevor wir auf die gute Botschaft zu reden kommen, möchten wir die schlechte Botschaft anschauen. Ich glaube, es hilft uns, besser zu verstehen, die gute Sicht, wenn wir die schlechte kennen, wenn wir wissen, was ist die schlechte Nachricht? Wie ist es ohne Gott? Was bedeutet das? Die gute Nachricht klingt nämlich viel besser, wenn man die schlechte kennt. Oder man kann es anders formulieren, eine gute Antwort lernst du ernst dann schätzen, wenn du auch die Frage dazu kennst. Jesus ist die Antwort. Ja klar, aber was ist die Frage? Und so möchten wir einsteigen in die Verse 1 bis 10 aus dem zweiten Kapitel vom Epheserbrief. Und wir starten mit den ersten drei Versen. Dort schreibt der Paulus, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie allen anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Die Aussage hat den Empfänger dort schockiert. Oder mindestens haben sie kein Verständnis gehabt. Insbesondere die Juden. Die Juden haben gedacht, wir sind Gottes Volk Was? Und wir sollen jetzt tot sein? Und gleich wie die anderen Menschen? Was soll das? Und gerade heute in unserer Gesellschaft ist es ja auch so. Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass sie eigentlich gut sind. Gar nicht so schlecht. Ja, natürlich, die ein oder andere Schwachstelle habe ich schon. Das ist so. Aber grundsätzlich bin ich doch ein guter Mensch. Also wenn Gott doch ein bisschen das anschaut, müsste er ja eigentlich sagen, ja, du bist ein guter Mensch, du kannst zu mir in den Himmel kommen. Aber hier lesen wir ganz eindeutig, Gottes Maßstäbe sind anders. Es langt nicht, 9 von 10 richtig zu haben. Die Definition von Sünde ist Zielverfehlung. Entweder du triffst oder du triffst nicht. Es gibt keins dazwischen. Nicht so halbe. Oder vielleicht längst noch knapp. Nein, entweder du triffst oder du triffst nicht. Und Gottes Gebot halten reicht auch nicht für eine gewisse Zeit. Es gibt nicht einen Tag, wo man sagen kann, ja, den nehmen wir jetzt halt weg. So Ausnahmen. Gibt es auch keine. Sondern es gilt immer. Also wenn jemand behauptet, er sei ein guter Mensch, dann hat er wahrscheinlich den Maßstab von Gott nicht angeschaut. Gott richtet nämlich auch nicht nur einfach unser Tun, sondern auch das, was verborgen in unserem Herz ist. Er schaut nicht nur auf das, was wir tun, sondern auch, warum wir es tun. Auf unsere Herzenshaltung kommt es an. Und darum schreibt der Paulus hier so total ungeschminkt von dem Zustand. Alle sind tot. Alle sind verloren. Wenn du Jesus nicht als der Retter angenommen hast, bist du verloren. Gestorben, tot. Und die Tatsache, dass der Mensch tot ist, das widerspricht irgendwie unserer Logik, oder? Eigentlich gehen wir davon aus, dass der Tod am Schluss vom Leben kommt und nicht am Anfang. Und das ist mit unserem Körper ja auch so. Wir kommen als Körper lebendig auf die Welt und irgendwann sterben wir. Aber geistig ist es genau umgekehrt. Dann sind wir tot, bis uns Christus auferweckt. Und das kannst du nicht aus eigener Kraft. Übrigens ist der Gedanke von dem geistlichen Tod schon weit, weit voraus, vor der Paulus seine Briefe geschrieben hat, verankert in der Schrift. Fangt nämlich an im 1. Mose 2, Vers 17. Dort lesen wir von dieser Geschichte, wo Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, vom Erkenntnis von Gut und Böse. Und die Folge von dem, wenn sie von dieser Frucht essen, ist der Tod. Und dort hat es angefangen. Sie haben von dieser Frucht gegessen und sind eigentlich zum Tod verurteilt gewesen. Sie sind zwar dann nicht gerade gestorben, mindestens leiblich nicht, noch weitergelebt, aber geistig sind sie tot gewesen. Trennt von Gott. Trennt von Gott ist der geistliche Tod. Kein Zugang zu dem lebendigen Schöpfer. Sie sind verbannt worden aus dem Paradies und haben nicht mehr mit Gott, dem Vater, eins zu eins reden. Was für eine Tragik. Was für eine Tragik. Und es trifft alle. Juden wie Heiden, schreibt der Paulus. Und nicht nur irgendein Paar, die besonders böse sind. Es ist ein katastrophales Urteil, das da in aller Schärfe uns trifft. Trennt von Gott. Verdammt in alle Ewigkeit. Keiner ist ausgenommen. Nicht einmal dann, wenn du das Gefühl hast, du lebst ja eigentlich gut. Der Römer schreibt Paulus das nämlich so. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Kein einziger kann Gott gut gebrauchen. Keiner kann Gott brauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Eine schreckliche Situation, eine schreckliche Ausgangslage. Folge, Tod, Qual, ewige Trennung von Gott. Kann man das heute noch so sagen? So eindeutig, so absolut? Die Gesellschaft hört es nicht gerne, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das hört. Die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie sagt uns ganz klar, was es bedeutet. Wir sind getrennt von Gott. Keiner kann sich irgendwie als gut erklären. Die Tatsache, die jeder von uns trifft. der Vorbereitung ist mir das neu so aufgegangen, wie tragisch das die Situation ist, wie schlecht die schlechte Nachricht ist. Wir sind getrennt, verloren von Gott und können nichts machen, um das zu ändern. Nichts. Einfach verloren. Es braucht Gottes auferweckendes Handeln, damit du lebst. Es braucht Gottes Handeln, damit du lebst. Das kommt dann in Vers 4 und 8, da kommen wir darauf zu. Im Vers 3, da kommen wir nochmal zurück, sagt der Paulus, wir sind den Begierden angegangen von der Natur. Mit anderen Worten, haben sie nach dem Zeitgeist gelebt, haben sie vom Zeitgeist beeinflussen lassen. Und der Paulus schreibt hier, dass das ein Geist ist, der Satan ist. Er hat das beeinflusst, die Begierde beeinflusst. Und auch heute noch ist es nicht anders. Wir werden von dem Geist beeinflusst. Also die Gesellschaft wird von dem beeinflusst. Du und ich. Die Tatsache ist somit unverändert. Auch wir suchen nach diesen Begierden in unserem Leben. Begierden von der Natur. Und gell, das sind nicht nur die extremen Sünden gemeint. Wenn du einen umbringst oder irgendwie Ehebruch begehrst oder was das wünscht immer. Sondern es ist eben viel subtiler. Es ist viel subtiler. Kommt in unserem Alltag vor. Versuchungen sind vielleicht nicht so ganz krass. Aber du merkst es daran, wenn du immer mehr Verlangen hast nach Besitz, immer mehr nach Statussymbol brauchst oder Luxus, dich immer vergleichst über soziale Medien mit anderen, dann kommt es raus. Und vielleicht bei uns Christen, wenn dein Gebet dich hauptsächlich um deine Umstände dreht. Wenn du hauptsächlich darum bettest, Herr, schau, dass es mir gut geht. Hilf, dass ich das und das bekomme. Hauptsache, ich bin glücklich. Das klingt ein bisschen überspitzt jetzt, ich weiss. Aber überleg dir mal, wie dein Gebet aussieht. Und wenn es wirklich immer noch darum geht, wie geht es mir? Herr, schenke, dass meine Familie gesegnet ist. Herr, segne meine Pläne. Erfüll du meine Wünsche. Dann stimmt wahrscheinlich etwas nicht ganz. Dann sind das rein deine Begierden, wo du nachgehst. Das kann sich auch ausdrücken in Bequemlichkeit. Oder in Selbstsucht, in Neid, Aggressionen. All das können so Begierden sein. Wir sind getrennt von Gott. Und jetzt schreibt der Paulus am Ende von dem Vers 3 Konsequenz. Konsequenz, und glaube ich, für uns verständlich, ist der Zorn von Gott. Jedes von uns trifft den Zorn von Gott. Wir haben das verdient, nichts anderes. Jedes von uns verdient den Zorn Gottes. Als Menschen, die getrennt sind von ihm, die diesen Begierden angegangen sind, die geistlich tot sind. Und das ist die schlechte Nachricht. Das ist die schlechte Nachricht. Keiner von uns kann es irgendwie ändern. Keiner. Gott sei Dank, Gott sei Dank, endet der Epheserbrief nicht da. Gott sei Dank. Wenn er hier enden würde, könnten wir alle mit gesenktem Kopf da rauslaufen. Wir wären tot. Wir wären verloren. Jedes von uns. Aber hier, im Vers 4, kommt es aber. Aber Gott. Oder doch Gott. Das Erste im Epheserbrief, das da kommt. Das Erste aber. Wie gut kennen wir das? Es ist besser als ein wunderschöner Sonnenaufgang nach einer kalten, grusigen Winterzeit. Das aber. Lasst uns los oder lesen, was da steht. Doch, oder eben aber, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wow, das aber, wie grossartig ist das? Wie gut dürfen wir das in unserem Leben. Und in diesem Zusammenhang bringt der Paulus in diesen Versen dreimal das Wort zusammen. Zusammen. Zusammen mit ihm sind wir lebendig gemacht. Zusammen mit ihm sind wir auferweckt worden vom Tod. Und zusammen mit ihm dürfen wir bereits einen Platz haben im Himmel. Wow, was für ein krasser Gegensatz zu vorher. Wie unglaublich gute Botschaft. Es ist Gottes Barmherzigkeit, ist so gross, dass er einen Weg geschaffen hat, um uns lebendig zu machen mit ihm. Er befreit unsere Herzen. Ich hoffe, dir ist klar heute Morgen, wenn du hier bist, den Jesus angenommen hast, dann ist das ein unglaubliches Geschenk. Ein unglaubliches Geschenk. Dann ist es nichts als Liebe, nichts als Barmherzigkeit von dem wunderbaren, grossen Gott. So wenig wie du zu deiner biologischen Geburt etwas beitragen kannst, so wenig kannst du zu deiner geistlichen Geburt etwas beitragen. Es ist nur Gottes Geschenk. Er hat uns lebendig gemacht. Der Kolosser schreibt der Paulus das auch auf eine andere Art. Er sagt dort, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Und der Petrus schreibt in seinem ersten Brief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen Stand in Christus, der nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchem anderen. Der Gegensatz könnte nicht krasser sein. Von Tod, von verloren, von verdammt, zu einem lebendigen Kind von Gott. Wow! Wow! Was für ein Geschenk! Das wird Begeisterung in uns auslösen. Ich hoffe, es tut es heute Morgen auch. Ich habe den krassen Gegensatz gesehen, was du gewesen bist, was du verdient hast und was du darfst sein, wenn du den Jesus kennst, wenn du ihm vertraust. Und dann sind wir zusammen erhöht. Schon jetzt einen Platz im Himmel. Was für eine Ausgangslage. Dürfen teilhaben an dieser unsichtbaren Welt. Dürfen die Kraft von der Heiligen Geist, die uns hineingelegt hat, schon jetzt erleben. Dürfen teilhaben am Bau vom Reich Gottes. Wow. Wie unbegreiflich, wie überwältigend das Erbarmen, die Größe und die Gnade von Gott. Ich selber bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das hat mich von Mengen bewahrt und ich bin sehr, sehr dankbar. Aber auch ich habe gegen Gott rebelliert. Vielleicht sieht man das nicht so offensichtlich wie andere Leben, die das Privileg nicht hatten. Aber auch ich war verdammt. Auch ich habe das gebraucht, die Gnade von Gott. Also auch wenn du behütet aufgewachsen bist, die Bibel mit der Muttermilch aufgesogen hast, das bringt dich nicht zum Leben. Sondern es ist einzig und allein die Gnade und das Rufen von Jesus, das dich erweckt zu neuem Leben. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die jeder von uns braucht. Alle sind wir angewiesen auf das. Vers 8 und 9 sagt es der Paulus nochmal. Na, das ist der Vers 10 schon. Er sagt dort noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern so dass niemand von Gott mit irgendetwas groß tun kann. Niemand von uns kann blöffen, was er gut gemacht hat. Wie er doch ein Held ist, dass er da Jesus kennengelernt hat. Sondern der Paulus macht ganz klar, es ist allein Gottes Gnade. Nur er kann das machen. Der Glaube ist wie die Hand, die die Rettung annimmt. Oder wie ein Brut, wo ja sagt. Wenn du denkst, wenn die Brut ja sagt, verdient sie sich irgendwie die Liebe vom Bräutigam? Nein, nein. Wenn sie am Hochzeit, so wie gestern, Elia und Schena ans Ja gehen, dann kann Schena mit ihrem Ja die Liebe vom Elia nicht verdienen. Das ist nicht ihr Verdienst, sondern es ist weit, weit vorher geschehen. Aber doch braucht es das ja. Es braucht das ja. Und so ist mit dieser Rettung, so mit dem Glauben. Es braucht dein Ja zu dem Glauben. Aber es ist ein Geschenk von Gott allein. Er hat es vollbracht. Es ist seine Tat. Und darum keine menschliche Leistung. Darum kannst du gar nicht auf die Schulter klopfen und sagen, gut, Thomas, hast du das gemacht? Nein, es ist ein Geschenk von ihm. Wenn es euch schlecht geht, sind wir eben mal so in der Versuchung zu denken, ja, aber Herr, ich bin ja ein guter Christ. Ich gehe in die Kirche, ich setze mich ein, ich versuche dir nachzufolgen. Ich hätte es ja gar nicht. Warum machst du jetzt das? Warum lässt du das zu? Habe ich das denn verdient? Wenn wir heute Morgen nochmal die Verse zurückgehen, was haben wir verdient eigentlich? Der Zorn von Gott. Das hätten wir verdient. Jeder von uns. Und so lassen wir uns immer wieder auf den Gott ausrichten, der uns so viel geschenkt hat. Auch dann, wenn es für uns nicht unbedingt gut geht. Klar, wir dürfen klagen. Wir dürfen für unseren Gott unser Leid herbringen. Logisch. Aber lassen wir uns dann immer wieder den Fokus auf das ausrichten, was er uns geschenkt hat. Wir dürfen leben. Leben anstelle von Tod. Wie gut ist das? Und jetzt kommt die Frage auf, ja, wie weiss ich denn überhaupt, dass ich die Gnade empfangen habe? Warum weiss ich das? Wie kann ich das wissen? Wie kann ich sicher sein, dass ich die Gnade habe? Der Paulus sagt, aufgrund vom Glauben. Aufgrund vom Glauben. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus der einzige Weg ist? Dass es ihn braucht, dass du lebendig wirst? Glaubst du, dass du vor ihm nicht bestehen kannst, dass es jemanden braucht, der deine Schuld zahlt? Dass Jesus an das Kreuz gegangen ist und deine Schuld gezahlt hat? Dass es das braucht, dass du nichts dafür kannst, dass es Gnade ist? Wenn du das glaubst, dann bist du gerettet. Dann gehörst du zu dem Kind von Gott. Dann hat Jesus den Zorn von Gott getragen für dich. Und du darfst seine Liebe empfangen. Das ist der rettende Glaube. Und jetzt könntest du ja sagen, also gut, dann spielt das, was ich mache, ja gar keine Rolle. Spielt keine Rolle, was ich mache. Ist egal. Ja, das stimmt. In Bezug auf unsere Rettung. Deine Werke bringen für deine Rettung rein gar nichts. Es ist keine Leistung, wenn es gehört. Aber der Paulus hat das gewusst und schreibt darum im Vers 10 noch etwas, was daraus folgt, wenn du glaubst. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job. Das tun, was Gott vorbereitet hat. Der Glaube ist ein Geschenk und soll sichtbar werden, in dem wir leben. Nicht, weil du etwas tust, bist du gerettet, sondern weil du gerettet bist, tust du etwas. Das ist ein grosser Unterschied. Zu unserer Rettung können wir nichts machen. Der Paulus sagt es ganz klar. Aber weil wir gerettet sind, dürfen wir an dem Reich von Gott teilhaben und etwas tun, Werk tun. Ja, eigentlich ist es sogar das Ziel von einer Neuschöpfung, die Werke von Gott dürfen zu tun. Natürlich nicht aus eigener Kraft. Nicht aus eigener Kraft musst du es probieren, etwas zu machen, etwas zu ändern. Sondern aus dieser Kraft von Gott leben. Die Sachen tun, die er schon da hat. Das lesen wir hier. Er hat es vorbereitet. Und wir dürfen teilhaben daran, dürfen partizipieren an dem, was der Heilige Geist vorbereitet hat. Wir haben schon viel über das geredet, das ist unser Thema in diesem Jahr. Gesandte sein, rausgehen und spüren und hören, was der Heilige Geist vorbereitet hat. Die Werke aus seiner Hand zu nehmen und zu tun. Was für ein Privileg. Was für ein Privileg haben wir, wenn die Kraft vom Heiligen Geist in uns lebt. Ich wünsche mir, dass die Autorität, die wir bekommen haben, mehr und mehr sichtbar werden in unserem Alltag. Der Björn Lüttke hat letzte Woche uns herausgefordert. Er hat das Bild gebracht von Jesus als der Eckstein. Er hat gesagt, dass die Werte, die Jesus uns vorlebt, uns als Maßstab gibt, manchmal ziemlich hart sind, ziemlich herausfordernd sind. Er hat das Beispiel gebracht von Feindesliebe. Aber lasst uns bereit sein, den Preis zu zahlen. Lasst uns bereit sein, herzustehen. Weil ich glaube, das ist das Leben, das uns erquickt, das Leben, das uns Freude macht. Wir dürfen erleben, was der Heilige Geist vorbereitet hat. Wir dürfen sehen, wie das durch uns sichtbar wird. Was für eine unglaublich geniale Ausgangslage. Und in der Praxis heisst das, lasst uns den Nöten und den Bedürfnissen von unseren Mitmenschen begegnen. Manchmal ist das ganz einfach. Einfach ein Lächeln schenken, für jemanden beten. Manchmal ist es ein bisschen herausfordernder, wenn du Dämonen austreiben oder Kranke heilen. Aber auch das sollen wir lernen, in dem zu laufen, in dem Werk, das Gott uns gibt, das er vorbereitet hat. Lassen wir uns in dem Gesamtsein wachsen, als Menschen, die lebendig sein dürfen. Wie schön ist es, wenn du jemanden, der tot ist, zum Leben bringen darfst. Jemanden, der den Glauben annehmen, empfangen. Und du hast gesehen, was jetzt steht. So herrlich. Jesus ist grossartig. Erkennst du deine Identität, die wahre Identität, die du hast? Bist du neu erfasst von dieser genialen Botschaft? Von dieser Botschaft, dass du lebendig sein darfst, aus Gnade, aus Liebe von dem Jesus, der alles geht für dich. Bist du dir bewusst, was du vorher gewesen bist? Wo du Jesus noch nicht gekannt hast. Und jetzt, was du für einen Stand hast, der völlig andere Zustand. Ich bin begeistert von dieser Liebe, von dem Geschenk, das Jesus mir gemacht hat. Und ich wünsche euch, dass wir rausgehen dürfen und so begeistert sein, dass es überschwappen darf. Dass wir das Geschenk weitergeben dürfen, in dieser Leidenschaft, von dem Jesus zu berichten. Weil er so wunderbar ist, weil er so gut ist, uns all das geschenkt hat. Wow, was für eine gute Botschaft im Vergleich zu dieser schlechten Nachricht. Wir sind privilegiert. Du bist privilegiert, wenn du Jesus kennst. Und es ist nicht mehr etwas, was wir leisten dafür. Es ist sein Geschenk, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Wie gross ist das? Und ich möchte die Predigt schliessen mit einer Proklamation oder einem Gebet. Ich habe das zusammengefasst oder rausgelesen. Oder rausgenommen aus dem Gebet von Paulus und ein bisschen umgeschrieben als Proklamation. Und wenn du möchtest, bist du eingeladen, mit mir zusammen aufzustehen und das mit mir zu beten. Lass doch die, die wollen aufstehen, möchten das zusammen einfach bringen als Proklamation, die unseren Stand betont, den wir haben in Jesus Christus. Jesus Christus, dir allein gehört alle Macht und Herrlichkeit. Du hast mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung gegeben. Ich erkenne dich immer tiefer. Meine inneren Augen sind geöffnet. Ich sehe klar, welche Hoffnung du mir durch deine Berufung geschenkt hast. Ich stehe in deinem Erbe, reich, herrlich, unantastbar, zusammen mit deinem heiligen Volk. Deine gewaltige Kraft wirkt in mir. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Es ist dieselbe Kraft, mit der du Jesus von den Toten auferweckt und ihn auf den Ehrenplatz an deiner rechten Seite gesetzt hast. Jesus, du herrschst über alles, über Mächte, Gewalten, Namen und Autoritäten. Nichts steht über dir, weder in dieser Zeit noch in der kommenden. Alles liegt unter deinen Füßen. Ich bekenne, ich bin in Christus, ich lebe in deiner Kraft, ich trage deine Hoffnung, ich habe dein Erbe, ich bin erfüllt von deiner Fülle und das alles aus reiner Gnade. Amen. Amen. Das ist unser Stand. Wie wunderbar. Lasst uns einsteigen in ein Abschlusslied, dem Gott nochmal alle Ehre geben, ihm danken für das, wo wir sind.